Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst Reitstall Revolution, der Business-Podcast für Pferdebetriebe, Reitschulen und alle, die am Pferd selbstständig tätig sind. Mein Name ist Nicolette, ich bin dein Host und deine Pferde-Business-Expertin und ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Heute wieder zu einer spannenden Folge und einem spannenden Thema, was viele vor allem meistens am Anfang ihrer Selbstständigkeit beschäftigt, aber dann auch immer wieder im Rahmen der Tätigkeit am Pferd. Zumindest, wenn man nicht mobil unterwegs sein will, sondern mit den Pferden stationär arbeiten und irgendwann der Traum vom eigenen Ponyhof bis zur eigenen Reitanlage gelebt werden soll. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich einen echten Experten im Bereich Baurecht und Bauplanung für Pferdebetriebe, Herrn Lothar Bruns, den Geschäftsführer von Ecos Design Planung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo, guten Morgen, Frau Menge. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ein richtig spannendes Thema haben wir uns heute zusammen hier ausgesucht. Ihr, sage ich mal, Expertenthema, wo Sie jeden Tag mit zu tun haben und ganz tief in die Materie eingestiegen sind. Ich habe am Anfang mal eine Frage an Sie. Die habe ich hier gar nicht mit aufgeschrieben, aber ich hoffe, dass das okay ist. Und das interessiert ja die Hörer immer sehr. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich als Bauingenieur dazu entschieden haben, in der Pferdewelt Ihre Expertise auszubauen?
Also es liegt daran, ich reite auch schon seit meiner frühesten Jugend und nach meiner Ausbildung habe ich mir überlegt, wo kannst du am besten tätig werden? Man muss ja heute Nischen finden und wenn man dann auch noch seinen Beruf mit dem Hobby verbinden kann, habe ich mich um die Pferde gekümmert, was ich auch schon seit frühester Jugend gemacht habe und habe festgestellt, dass viele Pferde eigentlich nicht so gehalten werden, wie sie es verdient haben. Viele, viele alte Zöpfe aus Reitstallwesen und Marstallwesen von früher, teilweise noch sehr militärisch geprägt und alles, das passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Und ich glaube, dass unsere Pferde wirklich auch den Anspruch haben, als liebenswerte Geschöpfe, dass sie artgerecht und freundlich gehalten werden.
Da kann ich Ihnen zu 100% zustimmen. Und man muss natürlich auch sagen, niemand kann das besser, sage ich mal, beleuchten als jemand, der auch mit Pferden zu tun hat, der dann wirklich auch die Leidenschaft spürt, die die Reiter und Pferdehalter so fühlen. Es gibt ja eine Reihe von Themen, wo es recht viele Missverständnisse oder sagen wir mal vielleicht auch Mythen rund um das Thema Bauen mit Pferd, am Pferd gibt. Manche stellen sich das an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar ein bisschen zu einfach vor, gerade weil wir ja oft das Thema Außenbereich nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Mein Lieblingsthema, weil ich damit ja selber quasi groß geworden bin in der Pferdewelt, ist das Thema Weidezelte. So nach dem Motto, Weidezelte, das sind ja fliegende Bauten und die kann ich ja aufstellen und abbauen und machen, wie ich möchte, egal wie groß die sind. Und ja, das wäre jetzt erstmal so meine erste Frage. Stimmt das, was daran stimmt und worauf muss ich achten?
Also grundsätzlich befinden wir uns ja fast immer im Außenbereich. Das sind immer landwirtschaftliche Flächen, das ist Außenbereich. Der Außenbereich ist gemäß Baugesetzbuch ein schützenswerter Bereich, der von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Das gilt auch für fliegende Bauten. Ja, das gilt auch für fliegende Bauten. Man kann also sagen, das Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich verboten. Es sei denn, es handelt sich um ein privilegiertes Bauvorhaben. Und dazu zählen auch Weidezelte. Ja. Privilegierte Bauvorhaben sind Bauvorhaben, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen, ja, und die ernsthaft und nachhaltig mit Aussicht auf Gewinn errichtet werden sollen. Mhm. So. Dafür muss man, dann wird es als privilegiertes Bauvorhaben eingestuft und dann kann man eine Baugenehmigung im Außenbereich erwirken. Ganz wichtig ist hier auch die Sache der Gewinnerzielungsabsicht. Es muss also wirklich ein Verdienst da sein, denn ansonsten ist dieses schützenswerte Gut Außenbereich einfach höherwertig als das private Hobby. Da kommen noch Faktoren hinzu wie Landschaftsschutz, Naturschutz. Man möchte nicht, also der Landschaftsschutz betrachtet die Landschaft insgesamt als Naherholungsgebiet. Es soll das Auge des Betrachters erfreuen und so weiter und so weiter. Und da soll halt nichts rumstehen, was dort nicht hingehört. Landwirtschaftliche Betriebe dürfen errichtet werden, wenn sie diese Kriterien erfüllen. Und dann sind wir schon bei dem nächsten Punkt. Was ist Landwirtschaft? Landwirtschaft ist, ein Landwirt ist jemand, der aus Flächen Geld erwirtschaftet. Also Bauer ohne Land geht nicht. Ein Landwirt kann Gebäude, Wohnhaus, Stallung, Scheunen, eine Bewegungshalle, kann ein Bauer haben, aber er muss Flächen haben. Das heißt, wenn wir heute eine Pferdehaltung begründen wollen, dann müssen wir entweder einen Pensionspferdebetrieb errichten oder einen Pferdezucht- und Aufzuchtbetrieb. Ja, daraus werden landwirtschaftliche Gewinne erzielt, wenn man eine ausreichende Flächengrundlage hat, 0,35 Hektar pro Pferd. Also 10 Pferde, 3,5 Hektar, 20 Pferde, 7 Hektar. Ja, und dann hat man eine Futtergrundlage, dann ist man Landwirt. Und dann muss man mit diesen Pferden auch noch einen Gewinn erzielen können. Und dann wird es schon ganz schön knapp.
Das glaube ich, ja. Also das heißt zusammenfassend, also man darf nicht nur Hobbylandwirt sein, der eigentlich noch beruflich was anderes macht und eigentlich nur so ein bisschen rumspielen will. Also eine gewisse, oder zumindest muss diese Gewinnerzielungsabsicht nachvollziehbar und nachweisbar sein, nehme ich mal an. Und dann geht es auch um das Thema mit der Flächengrundlage, ja, in erster Linie zur eigenen Futterabwirtschaftung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist noch so ein Thema, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass mir damals, als es um mein Thema ging, ob ich Landwirt bin oder so, noch gesagt wurde, dass es auch diese Privilegierung, also dass es so eine Art Checkliste gibt, was man eigentlich, wann man Landwirt pro Bundesland ist.
Es geht jetzt nicht unbedingt um die Ausbildung zum Landwirt. Man muss auch kein Vollerwerbslandwirt sein. Es geht auch, Sie sprachen eben Hobbylandwirt an, das ist der falsche Begriff, aber ein Nebenerwerbslandwirt. Wenn also wenn die Pferdehaltung einen Beitrag zum Lebensunterhalt liefert, dann ist man Nebenerwerbslandwirt. Dann kann man halbe Tage noch arbeiten gehen oder man macht das nach Feierabend und hat dann seine Pferdehaltung. Aber die Gewinnerzielungsabsicht ist da. Es gibt so ein paar Eckpunkte, die müssen einfach gebracht werden. Der erste Punkt ist die ausreichende Flächengrundlage, 0,35 Hektar pro Pferd. Mhm. Dann muss es ernsthaft und nachhaltig geschehen. Mhm. Ja, das heißt, über Generationen angelegt sein. Mhm. Manchmal frage sie sogar noch ob die Erbfolge bereits gesichert, die Hofnachfolge bereits gesichert ist. Aber das passt eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit. Ich kenne viele Landwirte, die haben 5 Söhne und keiner möchte Landwirt werden. Trotzdem baut er einen neuen Schweinestall. Also das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es wird immer noch abgefragt. Und natürlich die Gewinnerzielungsabsicht. Dann kommt noch hinzu, dass alle Träger öffentliche Belange gehört werden. Das ist die Landschaftsschutzbehörde, die Naturschutzbehörde, die Wasserschutzbehörde, Emissionsrecht wird gefragt. Brandschutz wird abgefragt und ganz wichtig ist, es wird beteiligt, je nach Bundesland, entweder das Landwirtschaftsamt oder die Landwirtschaftskammern. Im Süden der Republik haben wir mehr Landwirtschaftsämter. Bei uns im Norden, hier oben NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und so weiter, da haben wir Landwirtschaftskammern. Die werden dann beteiligt und die prüfen die Wirtschaftlichkeit. Dafür müssen Businessplan erstellt werden, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das liefern wir alles. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt werden, auf die Landwirtschaftskammer prüft und dann macht die grüne Haken dahinter. Ernsthaft, nachhaltig, mit Aussicht auf Gewinn, auf eigener Futtergrundlage. Wir empfehlen eine Privilegierung des Betriebes. Viele Landwirte sagen immer, sie sind privilegiert. Das stimmt nicht. In Deutschland sind wir entweder alle oder keiner privilegiert. Ja, es wird geprüft, ob das Vorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb dient und dann wird das Vorhaben privilegiert. Also, es muss jetzt nicht unbedingt ein ausgebildeter Landwirt sein. Allerdings muss man die Nachweise erbringen, dass man mit der Haltung von Pferden gemäß § 11, zu § 11 Tierschutzgesetz vertraut ist und eine Qualifikation nachweisen kann. Allerdings muss man nicht Landwirt sein.
Ja, das heißt grundsätzlich jeder Pferdewirtschaftsmeister oder jeder Pferdewirt, der vielleicht noch Zusatzqualifikation hat, auch die § 11 Genehmigung ist ja tatsächlich eher lokal abhängig, muss man ja auch ein bisschen sagen. Ne? Das ist ja auch nichts, was irgendwo in Stein gemeißelt ist. Also die Qualifikation muss da sein, aber dann kann man grundsätzlich als Pferdeexperte, sage ich mal, auch genauso diese Privilegierung
erhalten. Also der Pferdewirt und der Pferdewirtschaftsmeister, also es gibt keine höhere Qualifikation, einen Pferdebetrieb zu leiten, als qualifizierter Pferdewirtschaftsmeister.
Ja.
Der ist ausgebildet und zwar in einem landwirtschaftlichen Beruf, dass er Pferde ausbilden darf, dass er junge Menschen ausbilden darf zum Pferdewirt und so weiter. Also der ist qualifiziert. Aber es gibt ja zum Beispiel sehr erfolgreiche Reiter, Turnierreiter, ja, die sagen so, ich kann hier Pferde halten, ich möchte einen Hof haben und die Qualifikation ist da. Der muss allerdings diesen § 11, diesen Lehrgang, diesen 3 Tage oder 4 Tage Lehrgang mitmachen.
Ja, ja, meistens von den Landgestüten inzwischen regelmäßig angeboten, zum Beispiel gibt's auch, ja. Wie gesagt, total lokal abhängig. Also wir haben das jetzt erst wieder gemerkt, aber natürlich ist das auch vielleicht ein bisschen der Nachfrage geschuldet und der, wie soll ich sagen, der Häufigkeit der Vorkommnisse pro Region, muss man ja auch sagen.
Ist so. Es gibt einfach Regionen in Deutschland, die sind pferdeaffin.
Ja.
Dafür möchte ich jetzt mal, dazu zähle ich zum Beispiel Schleswig-Holstein mit seinen Holsteinern, Niedersachsen mit den Hannoveranern, Nordrhein-Westfalen. Es gibt andere Bereiche, die sind nicht so pferdeaffin. Die sehen auch nicht den Wirtschaftszweig, der dahinter hängt und sagen, ach, so ein Reitbetrieb und sind dann auch eher skeptisch und sagen, das ist sowieso Hobbyliebhaberei, eigentlich ist es ja Gewerbe und so weiter. Man kann natürlich Reitunterricht erteilen. Man darf auch fremde Pferde ausbilden. Ja? Man darf auch Pferde verkaufen. Aber das ist gewerblich. Die Wirtschaftlichkeit, das ist ein zweites mitgezogenes Standbein. Ja? Die Wirtschaftlichkeit muss sich ergeben aus der rein landwirtschaftlichen Tätigkeit und das ist eben die Pensionspferdehaltung oder Pferdezucht, Aufzucht und Vermarktung.
Das ist ja eigentlich ein super interessanter Punkt unter dem Gesichtspunkt, dass ich ja sehr stark im Pferdebetriebswesen unterwegs bin, was auch Pensionspferdehaltung angeht und dort ja gern eine Mischkalkulation durchgeführt wird. Aber wenn Sie sagen, die Privilegierung wird eigentlich auf Grundlage zum Beispiel der Pensionspferdehaltung und nicht auf Reitunterricht erteilt, dann ist es ja nochmal wichtiger, dass ich mir von vornherein über meine Wirtschaftlichkeit gute Gedanken mache und das nicht mit einem halben.
Absolut. Und ich bin der festen Überzeugung, und ich habe es erfahren in vielen, vielen Fällen, dass viele Pferdebetriebleiter einfach zu gutmütig sind. Die nehmen einen Pauschalpreis für ihre Box und stellen sich dann dahin und halten das Pferd 45 Minuten für den Hufschmied fest oder sie wechseln Decken oder sie bringen die Pferde. Das alles sind Arbeitsleistungen. Und wenn unterm Strich, ich meine, das ist jetzt mehr Bereich vor Menge. Aber wenn unterm Strich dort die Stunden einfach mal addiert und man stellt fest, mit dem ganzen Stundenansatz bin ich unter dem Mindestniveau, unter dem Mindestlohn, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man das nicht macht oder ob man nicht ein Klientel sich sagt, ich leiste hier einen Service und den bezahlt ihr und damit kann ich auskommen. Denn letztendlich ist jeder Pensionspferdebetrieb und auch ein Pferdezuchtbetrieb muss wirtschaftlich arbeiten. Und ich denke, der Pferdehofbetreiber, der landwirtschaftliche Pensionspferdebetreiber ist nicht dazu da, Sportlern ihr Hobby zu finanzieren.
Da sind wir vollkommen auf einer Wellenlänge. Aber das kann man auch nicht oft genug sagen. Also das bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Ausführung an der Stelle. Aber man hat ja jetzt gerade auch noch mal gesehen, was für ein weitreichendes Thema das ist. Diese Wirtschaftlichkeit kann eigentlich oder muss sogar die Grundlage für die Baugenehmigung einer Anlage sein. Also du wirst sie auch nicht vergessen, irgendwann so. So nach, ich habe jetzt meine Baugenehmigung, jetzt mache ich doch was anderes, so ungefähr.
Nein, nein. Also um das ganz klar zu sagen, grundsätzlich ist das Bauen im Außenbereich verboten. Und es gibt die privilegierten Baumaßnahmen. Das heißt, privilegiert, es ist hervorgehoben. Man ist privilegiert, etwas zu machen, was andere nicht dürfen. Dafür muss man aber eine landwirtschaftliche Tätigkeit nachweisen, weil dieses schützenswerte Gut Außenbereich als Naherholungsgebiet, Naherholungsgebiet ist das eine, es soll aber auch zusammenhängende Infrastrukturen für die Landwirtschaft bieten, es soll Biotopstrukturen bieten und das soll einfach nicht zersiedelt und verbaut werden. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe Kunden, die rufen mich an und sagen, unsere Tochter hat jetzt ihre erste A-Dressur gewonnen, in 8 Jahren sollte die Olympia gehen, ja, und jetzt haben wir das Problem, der Boden in der Reithalle ist so schlecht und die Boxen sind so schlecht. Ich habe mir jetzt einen Hektar Wiese gekauft, da kommt eine 2040er Reithalle, ein Wohnhaus und 4 Boxen hin. Das ist ein Träumchen, wenn es denn möglich wäre. Aber genau das soll eben nicht ermöglicht werden. Mhm. Weil wenn diese Tochter in 12 Jahren nicht bei Olympia mitreitet, sondern einen netten Surflehrer kennenlernt, dann haben wir diese Anlage dort draußen stehen.
Ja. Und keiner kümmert sich drum, weil ja auch die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. Ne? Gerade diesen Fall, den Sie beschreiben, da kann man ja auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Eltern leidenschaftliche Reiter zwangsläufig sind und leidenschaftliche Pferdeleute. Weil
manchmal ist es ja auch so, dass die Eltern ihre Wünsche gerne auf ihre Kinder projizieren und sagen, so, das Kind wird jetzt die zweite Isabel wert. Ja. Ist ja auch alles schön und gut, aber da setzt das Planungsrecht und übergeordnete Interessen und der Schutz des Außenbereiches schiebt da einfach einen Riegel davor. Es geht leider nicht.
Ja, da sind wir eigentlich schön an meiner zweiten Frage ganz gut so ein bisschen reingerutscht. Es gibt ja auch so ein paar Cleverer. Da gehörte ich übrigens auch dazu eine Weile. Die sagen, okay, dann suche ich mir halt für den Gewerbeteil einen Gewerbebaubereich, wo ich dann mache zum Beispiel nur die Weide oder irgendwas in den Außenbereich. Aber dann gibt es auch noch den Fall, dass man ganz schnell denkt, aber den Reitplatz, den kann ich ja da noch mit hinmachen, weil der Reitplatz, das ist ja nur Sand oder so, da ist ja, ich erinnere mich noch daran, ganz genau gelernt zu haben, dass in Sachsen damals, vielleicht ist es heute eine andere Zahl, ab 300 Quadratmeter geschlossen Sand auftragen, war das damals, galt das als wirklich Bodenversiegelung, da gab es eine Grenze. Und damit kommt man natürlich nicht auf einen Reitplatz. So, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht der Ernst sein, dass wenn ich jetzt hier Sand hinschmeiße und ein bisschen Schotter unten drunter, dass die dann sagen, das ist Bodenversiegelung, sickert doch alles noch durch. Aber auch um das Thema Reitplatzbau gibt es recht viele Mythen, zum Beispiel den, dass man dafür keine Baugenehmigung bräuchte.
Das ist schlichtweg falsch. Jeder Reitplatz oder Außenbewegungsfläche ist genehmigungspflichtig. Und ich selber weiß, dass 90% aller existierenden Reitplätze nicht genehmigt sind. Sobald Sie den Mutterboden abschieben und einen Wechsel der Schichten vornehmen, sprich, Sie schieben den Mutterboden ab, die Grasnarbe, Mutterboden setzen dann auf den gewachsenen Boden eine Schotterlage ein, dann ist das ein Bauwerk. Ein Bauwerk ist nicht nur, was erhaben aus dem Boden wächst, sondern ein Bauwerk ist alles, was vorgenommen wird, was das ursprüngliche Schutzgut Boden beeinträchtigt. Mhm. So. Und das ist genehmigungspflichtig. Und im Außen ist auch noch so eine nette Unterscheidung. Im Außenbereich als Landwirt bekommen Sie keinen Reitplatz genehmigt, auch keine Reithalle bekommen Sie auch nicht genehmigt. Weil ein Reitplatz und eine Reithalle sind per Definition im Baugesetz Sportflächen. Sportflächen sind keine landwirtschaftlichen Betriebseinrichtungen oder Betriebsgebäude. Da aber jeder weiß, dass der landwirtschaftliche pferdehaltende Betrieb eine Reithalle braucht und einen Reitplatz, dann heißt dann, per Definition jetzt, der landwirtschaftlich betriebene Reithalle ist eine Bewegungshalle und der landwirtschaftlich betriebene Reitplatz ist eine Außenbewegungsfläche. Das hat nichts mit den Größen zu tun. Da gibt es so viele Missverständnisse auch bei den Bauämtern. Die wissen manchmal selber nicht, was sie da zu bescheiden haben. Auch eine Bewegungshalle ist den Ansprüchen des Landwirtes und der Dienstbarkeit dieses Gebäudes an den Betrieb anzupassen. Was ich da schon gehört habe, ja, eine Bewegungshalle darf keine Bande haben, da dürfen Pferde nicht geritten, die dürfen nur bewegt werden. Außerdem darf eine Bewegungshalle nur 19 mal 39 sein, sonst wäre es eine Reithalle. Alles Quatsch. Aber viele Leute kennen sich einfach nicht aus. Und das ist das Problem. Und leider ist das auch so bei den Ämtern. Sie müssen sich vorstellen, der bearbeitet heute ist für den Außenbereich zuständig, der gute Sachbearbeiter, ist überhaupt nicht pferdeaffin, war noch nie auf einem Reiterhof und sagt, wie in der Reithalle wird geritten, das ist verboten. Es gäbe keine Pensionspferdebetriebe, wenn nicht geritten würde. Niemand stellt sich ein Pferd hin, um es zu streicheln, es sei denn, es ist ein altgedienter Senior, dem man noch ein paar schöne Tage machen möchte. Ja. Aber ansonsten werden die Masse der Pferde werden als Reitpferde gehalten. Aber das ist denen im Bauamt oft nicht bewusst. So, aber um wieder zurückzukommen, Reitplätze sind genehmigungspflichtig. Da hat auch die untere Wasserschutzbehörde diese ganzen Matschpaddocks zum Beispiel, wie wir sie kennen. Diese Matschpaddocks. Auf jedem Reiterhof gibt es einen Matschpaddock. Das ist so, wenn die Schonzeit der Weiden anfängt, so Oktober, dann ist das noch grün und dann kommen die Pferde da raus, 2 Stunden, stampfen alles ein und dann ist diese belebte Bodenzone, die also als Filter dient, um mit Mikroorganismen Urin und Kot und Grundwasser fernzuhalten, um es umzusetzen, biologisch zu klären, die ist zerstört. Und diese Matschkoppel ist ein Verstoß gegen das Grundwasserschutzgesetz. Das ist kein Kavaliersdelikt. Ja? Aber da machen sich viele keinen Kopf drüber. Ich weiß, dass in der Region Köln und Aachen Mitglieder der Wasserschutzbehörde draußen waren, haben das festgestellt, dokumentiert, Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen haben und haben gesagt, hier Beweidung stoppen, das ist wieder einzusehen und dann darf es nur noch so beweidet werden, dass die belebte Bodenzone nicht zerstört wird oder aber ihr macht einen allwettertauglichen Paddock hin, der dann wieder genehmigungspflichtig ist.
Ja, klar, das ist natürlich wir haben jetzt gerade über den Reitplatz gesprochen, aber ein befestigter Paddock ist da ja nicht von auszunehmen. Und ich glaube, das ist auch nicht, wenn man jetzt, das wird ja auch oft praktiziert, ich sehe da auf Instagram immer gern mal so ein paar Testvideos, wo junge Mädels einfach so irgendwelche Stallmatten kaufen und die dann auf diese Wiesen schmeißen, um eben, ich sag mal, dafür zu sorgen, dass halt diese punktuelle Eintritt nicht so schnell zur Zerstörung führt. Aber rein theoretisch ist ja sogar das eigentlich durch die, ich sag mal, durch den Schleppstoff, ne?
Ist eine Bodenversiegelung.
Ja,
interessant. Ne? Und das interessant ist auch, dass also die, ich bin wirklich in der Pensionspferdehaltung ein großer Fan von der Offenstallhaltung, von der Gruppenstallhaltung, auch Aktivstallhaltung. Das kann jetzt teilmechanisiert und computerisiert sein oder man macht es händisch. Das liegt ganz dran, was man für Pferde hat. Ich bin ein großer Freund davon. Aber wir, und das wird ja auch protegiert, es wird ja auch von den Amtsveterinären empfohlen und es werden Offenstallhaltungen werden ja auch bis zu 25% gefördert, wenn man welche baut. Ja? Nur da haben wir große teilbefestigte Flächen, Allwetterpaddocks. Wir haben Liegebereich und grundsätzlich haben wir das Problem, das Veterinäramt sagt, es ist sehr gut. Tolle Haltungsform gefällt uns und die Wasserschutzbehörde sagt, wir wählen aber Probleme an. So, und das ist dann ein Konflikt, den müssen wir immer irgendwie entschärfen. Wir argumentieren dann immer so, dass die Pferde normalerweise nicht aus Not auf diese Fläche urinieren, sondern in den eingestreuten Bereich gehen. Ja? Und dass die Pferdeäpfel täglich abgesammelt werden. Ja? Und wenn es in einem Wasserschutzgebiet ist, dann müssen wir eben wassersperrende Flächen einbauen, das ist dann aber sehr aktiv. Nur eben, auch da geht das Tierwohl, was das Veterinärrecht gerne wünscht, und die andere Gesetzgebung, sprich Wasserschutz, klaffen da auseinander. Genauso viele Schweinebauern, sag ich jetzt mal, Schweinemester, würden ja ihre Schweine auch gerne in der erhaltenen Haltungsklasse halten. Sprich mit Ausläufen und Stroheinstreu, Ausläufe vor den Boxen, da kommt das Emissionsgesetz und sagt, Moment mal, ihr seid 400 Meter von der nächsten Wohnsiedlung entfernt, hier geht kein Schwein nach draußen.
Ja.
So. Und das ist immer so da müssen wir immer einen Weg finden und diese Behörden dann vorsichtig aufeinander zuführen und sagen, geht es hier um das Tierwohl und haben wir einen Rechtsanspruch? Also das ganze Thema ist durch die Beteiligung der vielen, vielen Träger öffentlicher Belange, sprich diese Behörden, die ich eben aufgezählt habe, sehr komplex.
Auf jeden Fall, ja. Und ich kann da selber aus meiner Erfahrung noch ergänzen, wir hatten im Rahmen meiner Baugenehmigung für die Reitschule damals, hatten wir auch ein Geruchs- und Geräuschschutzgutachten erstellen lassen müssen. Und damit war für mich ja das Thema irgendwie geklärt, dass ja, dass mein Betrieb da so sein darf. Aber dann, nachdem wir dort tätig wurden, kam es immer wieder dazu, dass sich Nachbarn beschwert haben über Geräusche, die die Pferde so nachts machen. Zum Beispiel, Sie kennen das im Fellwechsel, ne? Wir haben so Paneelstellen teilweise, also dann schubbern die sich mal ordentlich an so einem Paneel. Es ist natürlich doll laut, ne? Das kann man sich vorstellen. Dann wird mal kurz gerangelt, da knallt es mal gegen die Heuraufe und so weiter und so fort. Und dann kam das Ordnungsamt mit ins Spiel an der Stelle, weil natürlich diese Anzeigen plötzlich vorlagen. Und man hat wieder gemerkt, das Ordnungsamt wusste überhaupt nicht, was es jetzt tun soll. Denn ich habe damals natürlich schon gesagt, naja, ich darf ja nicht da wohnen im Moment. Ne? Im Moment ist das mir nicht erlaubt. Dann kommt hinzu, ich konnte nicht schnell da sein, um dann das Geräusch abzustellen. Das war halt ein Problem. Und wir hatten noch, und da wollte ich eigentlich drauf hin, jetzt habe ich mich wieder, das Problem mit der Versorgung. Veterinäramt wünscht sich, dass die Pferde gut versorgt sind und das Umweltamt wünscht sich, dass das Abäppeln regelmäßig stattfindet. Aber meine Nachbarn wünschen sich, dass Sonntag bitte keine Maschine bedient wird. So. Und da kamen wir schon wieder in einen Bereich, wo ich gesagt habe, warum weiß denn jetzt hier keiner, was jetzt hier zählt? Also was jetzt hier das oberste zu schützende Recht ist? Ne? Und da gibt es bis heute keine Antwort im
Übrigen. Nein, gibt es auch nicht. Das ist Einzelfall, ist von Einzelfall zu klären. Ich appelliere da so ein bisschen an die Vernunft der Beteiligten. Also wenn man verkehrsgünstig wohnt, dann hat man Autolärm. Wohnt man ein bisschen außerhalb, dann hört man schon mal einen Hahn krähen, einen Hund bellen oder ein Pferd wiehern. Ja? Und dass natürlich hier diese Pferde auch, Pferde sind ja kein Rennrad oder ein Tennisschläger, was man am Wochenende in die Ecke stellen kann. Die verdienen halt 7 Tage in der Woche Betreuung. Ja, und da muss man einfach auch so ein bisschen auf das Verständnis der Anwohner zählen. Es gibt natürlich auch noch die Sache, dass pferdehaltende Betriebe durchaus in Gewerbegebiete können. Ja, wenn man die Gebäude dann in eine zum Beispiel Reitschulen, wie das bei Ihnen der Fall ist, oder Pferdeausbildungsbetriebe, die wirklich gewerblich tätig sind, die dürfen ins Gewerbegebiet und können dann zum Beispiel im Anschluss Wiesen, die außerhalb des Gewerbegebietes sind, nutzen. Aber das ist auch immer so eine zweischneidige Sache. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da ist auf der einen Seite ein total mega schickes Autohaus und auf der anderen Seite eine Designerbude und jetzt bauen Sie denn Ihren Pferdebetrieb dazwischen. Ja, so. Denn natürlich zahlen Sie Gewerbesteuern, wie jeder andere auch, und Sie dürfen da auch hin. Aber wir haben Heu, wir haben Stroh, wir haben Staub, wir haben Geräusche, Gerüche, den einen oder anderen Schadnager, also mit dem langen Schwanz, die sich auch am Futter bedienen. Also, wie soll das gehen? Und darum gibt es auch noch einen Auffangparagrafen, Paragraph 35.1.4, Baugesetzbuch. Das ist so ein Auffangparagraph, der sagt, Betriebe, die aufgrund ihrer schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt, damit sind Emissionen gemeint, ihrer Charakteristik und ihrer Eigenschaft in den Außenbereich gehören, sollen dort auch gebaut werden. Dazu können zählen Reitschulen, dann therapeutisches Reiten ist auch so ein Ding. Therapeutisches Reiten ist keine Landwirtschaft. Nee. Ja? Leider, traurig aber wahr, kriegen wir im Außenbereich normalerweise nicht geregelt. Pferdekliniken, Reha-Zentren, das alles haben wir auf dieser Rechtsgrundlage im Außenbereich schon hinbekommen. Allerdings ist das so eine Art Auffangparagraf und das hassen die Behörden wie der Teufel das Weihwasser. Da mögen sie nicht ran, weil sie dann sagen, dann können wir ja fast alles im Außenbereich genehmigen. Aber das stimmt nicht. Wir haben diesen Paragrafen des Öfteren bemüht und haben unsere Genehmigung bekommen, einfach durch gute Argumentation. Denn es ist so, auch eine Pferdeklinik, die kann ich nicht in so ein Gewerbegebiet machen. Wenn da irgendwann mal im Sommer am Turnierwochenende ein Pferd eingeliefert wird und die Ärzte entscheiden, es ist nicht mehr zu retten, wir müssen hier euthanasieren. Und dann wird der am Montag vom Kadaverwagen abgeholt von der Tierkörperbeseitigungsanstalt. Das ist da nicht schön im Sommer.
Nee.
Im Gewerbegebiet zwischen dem Designerladen und dem hippen Autohaus.
Nee, da haben Sie wohl recht. Es ist generell natürlich auch was, was für eine Reitschule immer eine Herausforderung ist, an der Stelle mal gesagt, weil die Montage meistens wieder mit Reitschülern besetzt sind. Und auch da möchte man natürlich, dass das nicht optisch wahrnehmbar stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dadurch fühle ich genau, was Sie meinen. Es ist einfach...
Ja.
Die Tierhaltung hat einfach Seiten und die muss sie auch haben, die gehören einfach dazu,
ja,
die nicht zu unserem, sagen wir mal, heute sehr, sehr schicken Business, was teilweise an vielen Stellen betrieben wird. Ne? Ich sag da auch immer so gerne in der Mitarbeiterszene, der schöne Obstkorb und das ist halt eine andere Welt einfach noch. Und das zu vermischen, macht es nicht wirklich besser.
Ja, also Kühe sind nicht lila. Und Fleisch kommt auch nicht aus der Kühltheke und ein Pferd kommt auch nicht geputzt und gesattelt auf den Reitplatz. Das wird 23 Stunden irgendwie anders gehalten. Und das muss man den Leuten einfach auch mal klar machen. Also wenn ich aus meinem Fenster schaue zu Hause, dann sehe ich aber lieber auf eine Pferdeweide als auf ein Gewerbegebiet.
Ja, da sind
wir uns einig. Da sind wir uns doch einig. Und vielleicht sollte man sich einfach ein bisschen mehr darüber freuen.
Ja. Ganz, ganz klar. Also wir haben tatsächlich auch diese Lautstärken-Sache damit geklärt, dass wir gesagt haben, da, wo wir unseren Nachbarn entgegenkommen können, halten wir Ruhezeiten ein. Aber in Notfällen, und Sie haben gerade diesen Fall genannt, dass ein Pferd verunglückt beispielsweise oder wo auch höher schützende Sachen dran sind. Also ich sage mal, der Zaun geht am Wochenende kaputt und wir müssen wirklich großflächig neue Pfähle setzen. Sowas ist Gott sei Dank zur Straße hin noch nie passiert, aber wenn es passieren würde, dann wäre ganz klar, dass ich natürlich Maschinen einsetze, um das Thema wieder schnell zu beheben. Einfach, weil auch die Sicherheit der anderen Beteiligten, Straßenverkehrsteilnehmer etc. pp. Natürlich dann vorgeht, ganz klar. Aber es ist schon immer ein zweischneidiges Schwert, also das muss ich schon echt sagen. Herr Bruns, vielleicht abschließend, wenn jetzt jemand, wir setzen jetzt mal die Qualifizierung voraus, also es ist einer, der hat Pferde, Fachkenntnisse, ist vielleicht Pferdewirt, Pferdewirtschaftsmeister oder hat eine andere, bringt eine andere Paragraph 11 genehmigungswürdige Ausbildung mit und sagt, er möchte jetzt seine erste eigene Reitanlage planen. Egal in welcher Dimension, wie groß, wir sagen erstmal grundsätzlich jemand, der in der Existenzgründungsphase ist. Haben Sie für so jemanden vielleicht eine kleine, übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie empfehlen würden, wie man vorgeht, sich an Sie wenden, beziehungsweise an
Kollegen. Natürlich kann man sich an mich wenden, aber wir können das mal kurz zusammenfassen. Wir sehen uns ja nun auch beratend tätig. Und ich bin durchaus der Typ, der dann auch sagt, lass das mal lieber sein. Das bringt nichts. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg, eine Genehmigung zu bekommen. Es wäre ja auch ethisch nicht in Ordnung, wenn wir machen dann eine Planung, nehmen da Geld für und wissen, das wird sowieso nichts. Also das ist nicht unser Stil. Also wir beraten die Kunden schon und die Voraussetzung ist natürlich, wir müssen einen Ort haben, eine Fläche haben, wo wir was bauen können.
Mhm.
So, dann können wir ein Konzept für ihn erstellen, ja, ein Konzept für ihn, ein Planungskonzept. Was für Eckdaten wir brauchen und würden dann mit anfangen mit einer ersten Leistungsphase, das ist eine Grundlagenermittlung, Masterplan erstellen. Dort setzen wir die Wünsche und unsere Erfahrungen des Bauherrn um, ja, und würden dann mit einer Kostenermittlung und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung in eine Bauvoranfrage gehen. Vorausgesetzt, er hat Land, er hat die Fläche. Und diese Bauvoranfrage, das ist so ein abgespeckter Bauantrag, der also nicht der Bauvorlagenverordnung entspricht. Wir bestimmen den Prüfumfang und wir bestimmen auch die Unterlagen. Das ist nicht festgelegt.
Mhm.
So, aber es sollte schon sein, eine ganz grobe Planung, eine Betriebsbeschreibung, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung basierend auf unsere Kostenermittlung. Dann wird die Landwirtschaftskammer oder das Landwirtschaftsamt beteiligt als einzige Behörde. Wir bitten ja auch nur um die Prüfung des Vorhabens, ob es nach § 35.1 Baugesetzbuch privilegierungsfähig ist. Mehr fragen wir gar nicht. So, und das wird dann geprüft, und wenn die sagen, ja, das ist privilegiert, dann geht es los und dann können wir loslegen. Zu diesem Zeitpunkt muss man noch kein Grundstück haben.
Mhm.
Man muss noch nicht Eigentümer sein. Man muss natürlich eine Absichtserklärung haben. Ich kaufe ja kein Grundstück, kein landwirtschaftliches Grundstück, um hinterher zu erfahren, ich kriege keine Genehmigung. Aber ein notarieller Vorvertrag, aus dem er vorgeht, im Falle eines positiven Bauvorbescheides, wird der Kauf rechtswirksam.
Mhm.
Was ich auch noch erwähnen muss, Man muss nur theoretisch in der Lage sein, sein eigenes Futter zu erzeugen. Das heißt, er muss jetzt nicht Kraftfutter, also kein Mensch kann Pellets säen, die gehen nicht auf, die gammeln. Das muss eh dazu gekauft werden. Und er muss auch kein eigenes Stroh erzeugen. Ja? Er muss nur theoretisch in der Lage sein. Und er muss 50% dieser Futtergrundlage im Eigentum haben. Das heißt, wenn er 10 Hektar braucht, dann muss er mindestens 5 Hektar im Eigentum haben. Die anderen 5 Hektar kann er langfristig hinzupachten, 12 Jahre Pachtvertrag. Das heißt, er muss das nicht kaufen. Auch da reichen für die Bauvoranfrage, für den Pachtvertrag Absichtserklärung. Für den Fall, dass die Bauvoranfrage positiv ist, kriegt er von uns das Land verpachtet. 12 Jahre deshalb, da spielt jetzt die Nachhaltigkeit eine Rolle. Ich habe zu Anfang erwähnt, Bauer ohne Land ist kein Bauer, kein Landwirt. Und wenn so nach einem Jahr der Pachtvertrag ausläuft oder nach 2, 3 Jahren, dann steht die Anlage da, aber der Status als Landwirt ist nicht mehr da, weil keine Fläche mehr da ist oder zumindest nicht ausreicht. Darum verlangen die mindestens 12 Jahre. Früher war das mal 0,5 Hektar pro Pferd und 18 Jahre. Wobei aber 18 Jahre Verträge sind ja schon fast wieder sittenwidrig. Wenn so ein Nebenerwerbslandwirt 70 plus ihm 5 Hektar verpachtet, 18 Jahre, der erlebt ja im Zweifel das Ende des Vertrages gar nicht mehr. Und 18 Jahre Vertragsbindung zum Preis ist auch nicht mehr normal.
Ja.
Also das müsste man noch einschieben. So, und wenn das gelaufen ist und wir diesen positiven Bauvorbescheid haben, ja, dann haben wir einen Rechtsanspruch, klagefähigen Rechtsanspruch Bescheid, auf eine Baugenehmigung, wenn wir dann einen Bauantrag einreichen. Und dann muss natürlich das ganz große Fass aufgemacht werden. Da müssen Entwurfzeichnungen her, dann muss die Statik her, Entwässerungskonzept, Brandschutzkonzept, also all das, was die Bauvorlagenverordnung verlangt. Nur ich versuche bis zur Klärung des Planungsrechts den Kostenaufwand so gering wie möglich zu halten.
Ja. Ja, macht ja Sinn, ne? Es ist ja eigentlich Risikokapital für denjenigen, ne, der da loslegt. Also es ist ja spekulativ, sage ich mal ein Stück weit.
Ja, und wir möchten unseren Kunden einfach in Planungssicherheit wissen. Ja. Denn das sind so Kosten bis zur Bauvoranfrage, die werden in der Regel jetzt noch ohne Finanzierung, die werden aus der Sparkasse bedient. Ja. Die richtigen Projektierungskosten, Planungskosten mit den ganzen Gutachten und so weiter, das sind Bestandteil der Baukosten und die sind in der Regel dann schon, werden über die Finanzierung abgedeckt. Darum möchte ich eigentlich dieses Klärung des Sachverhaltes, Planungsrecht, ja oder nein, den Aufwand halten wir so gering wie möglich. Aber dann sind wir schon mal einen guten Schritt weiter, ne?
Auf jeden Fall, zumal man ja auch sagen muss, auch für den Finanzierungsprozess ist ja so eine positive Bauvoranfrage beziehungsweise irgendwas, woran auch eine Bank erkennt, das wird hier wirklich stattfinden, auch schon sehr viel wert. Ne? Das muss man.
Banker sind ja Experten, Finanzexperten, aber absolut fantasielos. Ja, so. Und da jetzt hinzugehen und sagen, können Sie sich vorstellen, dass ich mir eine Reitanlage im Pensionsfelderbetrieb bauen möchte, sagt er, nein, kann ich nicht.
Ja, ja.
Also der muss also ein Planungsrecht haben, der muss eine grobe Planung haben, einen Masterplan, einen Übersichtsplan, eine Situationsbeschreibung und dann kann man sich über einen Kredit unterhalten, über eine Finanzierung, weil der weiß das nicht.
Auch nicht vorstellbar.
Und Banker sollten auch in Zukunft fantasielos sein, sonst wird es gefährlich.
Aber Herr Bruns, ich entnehme da auch, dass Sie gegebenenfalls auch, also wenn Sie jetzt merken, das ist ein Mensch, der möchte gerne vielleicht mit uns dann planen, auch bereit wären, vielleicht eine Beurteilung zu einem Grundstück abzugeben, was man vielleicht ins Auge gefasst hat, wenn ich das.
Ja. Also das machen wir auch, das gehört dazu. Grundsätzlich müssen wir, ich meine, es gibt viele tolle Hilfen mit Google Earth und Maps und weiß der Kuckuck was, aber ich muss ein Grundstück sehen. Ich muss das Grundstück sehen, ich muss sehen, wie ist die Verkehrsanbindung, wie ist die Lage, man muss ein Gefühl dafür bekommen. Bei diesem ersten Kontakt und bei diesem Termin unterhalte ich mich auch sehr ausführlich mit dem Bauherrn, weil ich muss wissen, wie dieser Pferdemensch tickt und wie der gestrickt ist. Hat man da, kann man mit dem arbeiten, ist das seriös? Ich meine, man muss sich ein Bild von allem machen. Immerhin hat der Bauherr und ich, bis das Ganze steht und bis mal eine Genehmigung da ist und wenn dann gebaut wird, wir arbeiten ja doch 2,5 bis 3 Jahre manchmal zusammen.
Minimum, oder?
Vom Erstkontakt bis diese Reitanlage steht.
Ja.
Und manchmal lehne ich auch ein Bauvorhaben ab. Ich hatte so manchen Profi schon, der sagte, nein, ich mache keine Fenster im Stall. Die Pferde sollen elektrisch sein, wenn sie rauskommen. Ich sage, ja, dann sind Sie nicht mein Kunde. Ein Stall von Equus Design ist immer pferdegerecht. Licht, Luft, Bewegung, Sozialkontakt. Er ist immer funktionell, mit kurzen, mit wenig Personal die täglich anfordernden Dienstarbeiten in kurzer Zeit zu erfüllen. Mhm. Wir müssen immer zukunftsorientiert und ausbaufähig sein. Ja, dass wenn da eine Warteliste von 20 Mann ist, dann müssen wir halt noch erweitern können. Und das muss aber schon in der Grundplanung da sein. Und der vierte Punkt, budgetorientiert. Teuer planen kann jeder. Ja, wir müssen, wenn wir einen Budgetrahmen haben, von unserem Kunden, der sagt, was kriege ich für, ich sage jetzt mal, Summe X hin. Und dann müssen wir auch versuchen, in diesem Rahmen zu bleiben. Mhm. Ja, und das sind diese vier Punkte. Und das, ich denke mal, das ist so das Markenzeichen von Equus Design Planung. Pferdegerecht, funktionell, ausbaufähig, zukunftsorientiert und im Budget bleiben.
Wunderbar, eigentlich wunderschöne Abschlussworte, sehr, sehr schön. Ich werde natürlich wie immer meinen Podcast-Gäste, wie ich sie immer verlinke, werde ich auch Equus Design Planung verlinken, damit die Podcast-Hörer zu Ihnen Kontakt aufnehmen können, wenn da ein interessantes Vorhaben vielleicht dem einen oder anderen gerade im Kopf rumschwirrt. An der Stelle kann ich mich nur bedanken. Sehr interessantes Thema wieder. Vielen Dank auch dafür, dass Sie quasi unbewusst nochmal klar gemacht haben, wie interessant es ist, mit Experten in einer Nische zu sprechen und wie krass das den Unterschied einfach macht. Das ist ja auch immer das Thema, wo ich meine Hörer und auch meine Kunden hin motivieren will, den Mut zu haben, sich als Experte in einer Nische zu positionieren und dann auch dieser Nische treu zu bleiben, weil man einfach ganz anders, mit einer ganz anderen Leidenschaft, mit einem anderen Wissen über sein Thema referieren kann und damit auch die richtigen Kunden anzieht. Ja, dann darf ich mich erstmal von Ihnen verabschieden, Herr Brunz.
Ja.
Schön, dass wir aufeinander getroffen sind. Wir werden ja auch noch ein bisschen miteinander zu tun haben.
Ja, das haben wir.
Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt auch von den lieben Zuhörern heute. Ihr hört uns dann nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Reitstall Revolution, deinem Pferde-Business-Podcast. Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.